Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Mein Name ist Stefan Kowalski. Und ich begrüße in dieser ersten Folge ganz besonders herzlich Birgit Eschbach. Man könnte sagen, du bist die Geburtshelferin dieses Podcasts. Vielleicht sagst du selber ein paar Worte zu dir.
Ach, lieber Stefan, das höre ich doch sehr gerne. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, Geburtshelferin, Hebamme, das ist in der Tat wahr. Ich habe dich in einem Podcast gehört als Gast im Podcast von Consider Funding, Christopher Niggischer, und habe gedacht, wow, das ist ein Talent und das sind unglaubliche Geschichten, die du erzählt hast. Es ging damals unter anderem über das Thema New Work und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch was, wenn man dich öfter hört. Ich bin sicher, dass sich da ein paar Hörer und Hörerinnen freuen, wenn sie in den Genuss kommen, und schön, dass das heute losgeht.
Ja, vielen Dank. Das sind ja schon mal sehr nette Worte zum Beginn. Ja. Hast du eine Frage, mit der wir vielleicht einsteigen wollen?
Ja, klar. Ich habe ganz viele Fragen. Und das ist vielleicht für die Hörer auch ganz schön. Das ist dein Podcast und du hast mich eingeladen, dass ich ihn mit dir gemeinsam moderiere, dass ich dir Fragen stellen darf. Und dass wir damit auch jetzt in der ersten Folge starten, dich vorzustellen, deine Intention, dein Unternehmen und auch warum der Podcast Pinguine im Cockpit heißt. Da bin ich ganz gespannt drauf. Aber starten wir einmal zunächst mit dir, lieber Stefan. Was treibt dich an und was treibt dich um?
Ja, ich bin Unternehmer aus Leidenschaft, steht auf einer Visitenkarte, die ich in der Impulse-Akademie immer so ausgebe. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich habe in meinem Leben einige Unternehmen gegründet. Es bringt mir Spaß, neue Ideen an den Start zu bringen. Das ist das eine. Und das andere, was mich antreibt, ist, Dingen sehr, sehr intensiv auf den Grund zu gehen. Also, ja, ob das mal daran lag, dass ich mal ein paar Semester Physik studiert habe mit Philosophie zusammen, oder ob das einfach so ein grundsätzliches Thema ist. Ich versuche genau rauszubekommen, warum etwas funktioniert und wie es funktioniert.
Okay, aber das heißt, das ist ja schon ein spannender Ansatz zu sagen, Physik und Philosophie im Studium und dieses auf den Grund gehen. Ja, das ist ja das, was wir, glaube ich, auch so Momente oft reklamieren, dass wir sagen, sind zu viele Sachen im Umlauf, zu viele Theorien werden aufgestellt und funktionieren die wirklich? Klappt das und woran liegt das eigentlich? Gibt es da einen Themenbereich im Unternehmertum, der es dir da besonders angetan hat?
Ja, tatsächlich. Das ist mal aus, ich glaube, einer großen Schwäche bei mir entstanden. Ich war früher keine gute Führungskraft, weil ich so ein wahnsinniges Harmoniebedürfnis habe. Das habe ich, glaube ich, immer noch. Und immer gedacht, als Führungskraft muss man so eine gewisse Härte haben, Durchsetzungsstärke und genau wissen, was zu tun ist, Disziplin und so weiter. Und irgendwann in einem Unternehmen, das ich da mal hatte, ein Geschäftsreisebüro in Hamburg, habe ich gesagt, ich möchte Führung lernen. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und mal Bücher über Führung gelesen und habe schon intuitiv gedacht, das stimmt doch nicht, was da drin steht. Das funktioniert bei mir niemals. Und habe natürlich gedacht, das liegt an mir. Und da habe ich angefangen, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie verändern Menschen eigentlich ihr Verhalten, und zwar freiwillig. Heute würde ich sagen, auf Basis ihrer Werte. Also wie erhöhen Menschen ihre intrinsische Motivation? Jetzt merken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da ist da schon so ein Fachbegriff drin. Ja, also ich habe mich sehr, sehr tief in die psychologische und sogar therapeutische Forschung eingearbeitet. Und da redet man manchmal in so einem Fachkauderwelsch.
Naja, gut, das ist aber ja auch das Thema dieses Podcasts. Wir möchten ja über auch diese Begriffe aufklären, die so im Umlauf sind. Wenn du sagst, du hast Bücher gelesen, hast gedacht, das kann doch nicht funktionieren oder das stimmt doch nicht. War das eine innere Abwehrhaltung oder war das etwas, wo du gemerkt hast, eben mit deiner Herkunft Physiker, das genau wissen wollen, den Sachen auf den Grund gehen, dass du gespürt hast, das ist wirklich inhaltlich nicht richtig?
Ja, und zwar inhaltlich in dem Sinne nicht richtig, da fehlte was. Also du hörst ja heute als Führungskraft, wir haben ja wirklich schwierige, herausfordernde Zeiten, du solltest als Führungskraft die Fähigkeit zur Resilienz besitzen. Du solltest über bestimmte kommunikative Fähigkeiten verfügen und noch vieles mehr. Und wie das aber genau funktioniert, ja, wie mache ich denn das, ja? Wie werde ich denn resilient? Da gibt es eine große Lücke. Also das ist so, als würde man die Neujahrsvorsätze fassen, mhm, und die setzen sich von alleine irgendwie um. Und da bin ich ein bisschen tiefer eingestiegen und habe festgestellt, das funktioniert ja gar nicht so richtig, weil das auf so einer Appellebene ist. Und wir werden in unserem Podcast dazu kommen, dass Appelle, die in der Führung häufig gemacht werden an Mitarbeiter, an sich selber, dass die in der Regel sogar Widerstand auslösen. Man könnte auch sagen, eher ungünstig sind. Und was ist eigentlich eine Alternative zum Appell? Und da würde ich heute sagen, es geht darum, seine Selbststeuerung zu verändern. Und wie das geht, das steht in den meisten Büchern nicht drin. Und ich glaube, das braucht jede Führungskraft. Also die Instrumente, die ich ja bei meinen Forschungen oder bei diesen tiefen Recherchen entdeckt habe, ich glaube, dass die jeder brauchen könnte.
Und also, wenn ich das jetzt höre, ist mein spontaner Gedanke, du hast den Neujahrsvorsätze erwähnt, die brauche ich nicht nur als Führungskraft, sondern Selbststeuerungsfähigkeiten, die brauche ich ja im ganzen Leben. Das ist ja etwas, was mich immer antreiben kann, zu einem besseren Menschen machen kann, nicht nur ab dem 1. Januar jeweils, ne?
Genau. Und diese Fähigkeiten, die auch eine Führungskraft insbesondere braucht, um mit diesen vielfältigen Herausforderungen klarzukommen, das ist natürlich eine Fähigkeit, die hilft einem im ganzen Leben. Das höre ich in meinen Seminaren übrigens häufig. Das habe ich ja zuerst mal bei mir privat angewendet, also in meiner Beziehung oder in der Erziehung meiner Kinder. Ich hatte mal ein besonders schönes Beispiel. Ich hatte mal in einem Workshop mit einem Produktionsleiter in einem großen Unternehmen mal über Fragen gesprochen, wie man Mitarbeiter zu Veränderung bringt. 6 einfache Fragen, wie man Verhalten verändert.
Ja.
Und er kam nach Hause und hat mit seinem Kind gesprochen. Das Kind sagte, er räumt sein Zimmer immer nicht so auf. Und das lag schon am Bett, lag schon im Bett. Und dann hat er seinem Kind diese 6 Fragen gestellt. Und am Ende hat das Kind gefragt, ob es nochmal aufstehen dürfte, um aufzuräumen.
Ist nicht dein Ernst.
Das ist eines der schönsten Beispiele aus dem Workshop. Also, an sich
also wenn das jetzt kein Cliffhanger ist für die Folgen, die da noch kommen, können wir da bitte jetzt sofort drüber sprechen. Ich glaube, es gibt 1 Million Hörer, die das gerne erreichen möchten, dass das Zimmer aufgeräumt wird.
Ja, aber das sind so Mechanismen. Das ist zum Beispiel eine Technik, die aus der Suchtforschung stammt, wo man eben mit Menschen zu tun hat, die kaum noch über einen inneren Antrieb verfügen und die auf Appelle in der Regel immer mit Abwehr reagieren. Und da liegt es sehr offen zutage, während ja zum Beispiel bei Führungskräften, wenn eine Führungskraft appelliert an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die häufig sehr höflich sind und sagen, ja, machen wir. Und trotzdem regt sich der Widerstand. Und es ist ja die Frage, wie mache ich das besser? Es funktioniert ja erstmal augenscheinlich ganz gut. Aber was kann ich eigentlich tun, um eine Bereitschaft zu erhöhen, um Engagement zu verbessern?
Ich bin gespannt. Das klingt echt spannend und eine super Hilfe für alle. Gehen wir noch mal ein bisschen tiefer bei dir rein. Du hast gesagt, du hast verschiedene Unternehmen gegründet. Was machst du heute?
Also ich habe einmal mein Unternehmen Kulturgut. Das ist ein Beratungsunternehmen, wo ich mit einer Kollegin, Kathleen Vogel, zusammen Unternehmen unterstütze in der Entwicklung von genau diesen Fähigkeiten für Führungskräfte. Mhm. Also Training heißt, dass wir in 1:1 Settings über Videositzungen, die alle 2 bis 4 Wochen stattfinden, für jeweils 1 Stunde, bestimmte Instrumente vermitteln und dann anwenden und trainieren. Das sind so Trainings, die wir machen. Das ist so der größte Teil meiner Fähigkeit. Und ich habe ja gesagt, ich bin Unternehmer aus Leidenschaft. Das heißt, wenn wir irgendwas machen oder das bezieht sich jetzt auf meine Frau und mich, dann kommt manchmal ein Unternehmen dabei raus. Also wir sind vor einigen Jahren aufs Land in der Nähe von Lübeck gezogen, haben da in einer wunderschönen Location geheiratet und meine Frau hat dann den Job bekommen als Hotelleiterin. Und ein Jahr später haben wir die ganze Anlage gepachtet.
In dieser Location, in der ihr geheiratet habt.
Ja, also
wie toll.
Gut Pronstorf für alle, die das wissen möchten. Und dort hat meine Frau jetzt als Geschäftsführerin rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest, plus 30 bis 50 Aushilfen in der Saison. Wir veranstalten um die 60 bis 70 Hochzeiten im Jahr und viele Firmen-Events. Und das ist eine herausfordernde Führungssituation, die wir dort haben. Und die Instrumente, die ich in der Theorie da manchmal erkläre, die müssen da den praktischen Test standhalten.
Oh, das klingt spannend. Das heißt, du kannst im Grunde genommen immer die Sachen erstmal ausprobieren, verbessern, testen und hast ein unmittelbares Feedback von den Mitarbeitern des Unternehmens deiner Frau. Ist die happy damit? Frage ich doch jetzt direkt mal so.
Naja, also mal so, mal so. Eine der wichtigsten Grundsätze der menschlichen Motivation ist ja, Menschen tun Dinge dann besonders gerne, wenn sie ihre eigenen Gründe erkannt haben.
Ja.
Da kommen wir nochmal drauf zurück.
Ja.
Und du kannst natürlich in der Beziehung deine Partnerin ja nicht coachen oder trainieren und niemand will so einen Klugscheißer oder Besserwisser zum Partner haben. Also ich musste lernen, mich da sehr, sehr zurückzunehmen Und manchmal längere Zeit darauf zu warten, dass Dinge, die ich für total sinnvoll halte, auch von ihr so erkannt werden.
Ich stelle mir das extrem schwierig vor, mit einem Menschen wie dir zusammen zu sein. Man merkt das ja schon jetzt im fortgeschrittenen Alter, dass es immer mehr Menschen gibt, die eben Seminare besucht haben, gecoacht worden sind. Und manchmal bin ich so skeptisch, wenn mir jemand so um die Ecke kommt mit etwas, wo ich ahne, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter an Absicht, dass ich denke, okay, das ist jetzt ein cleverer Move, ja. Also zum Beispiel diese Technik, ne, erst loben und dann, es wäre übrigens schön, wenn.
Ja, diese blöde Sandwich-Technik, von der rate ich jeder Führungskraft ab. Es gibt ja manche, die lernen das noch in Seminaren, ne?
Das ist so, die wird immer noch gelehrt.
Völliger Humbug. Also zu sagen, ich muss eine Kritik zwischen Lob am Anfang und am Ende verpacken, sodass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin völlig verunsichert ist, was ist jetzt gemeint? Vielleicht bleibt sogar das Falsche hängen, nämlich das Lob. Und das führt im besten Fall zu einer Verunsicherung, im schlimmsten Fall zum völlig gegenteiligen Effekt.
Ja, danke, dass wir das auch mal aufklären können. Können wir bitte sowas jetzt in jeder Folge machen, dass wir mit einer dieser Mythen, die so im Umlauf sind, mal da mal ein bisschen drüber aufklären? Weil das kennt, glaube ich, jeder. Du kriegst ein Lob und du wartest innerlich darauf, dass jetzt dieses Und kommt, ja? Also kein Aber, das haben ja auch mittlerweile alle gelernt, sondern das Und, also dieses, jetzt kommt nochmal so der Wunsch oder die Verbesserung, die ich an dich rantrage. Man ist schon in so einer Halb-Acht-Stimmung, ne? Dir macht jemand ein Kompliment oder du hast für irgendwas gelobt und dann denkst du, das kann jetzt gar nicht ein Punkt und das war's, sondern man wartet schon förmlich drauf.
Ja, also ein großer Fehler von Führungskräften. Mhm.
Okay, das heißt, das, was wir jetzt im Podcast in den nächsten Folgen hören werden, das kommt nicht nur Gut Bronsdorf zugute, sondern das ist auch bei dir, bei euch buchbar. Kulturgut.training ist eure Company. Verlinken wir natürlich auch. Und du hast es gerade schon angedeutet, das sind regelmäßige Trainings. Das ist also nicht mit einem einmal, ich komme mit meinem Köfferchen und meinem Kombi vorgefahren und schule die Mitarbeiter und danach sind alle
Mach
tolle Führungskräfte.
Ja,
machen wir einen Workshop.
Also ich habe mal eine Zahl gelesen und ich glaube, dass die mindestens richtig ist, dass 80% aller Workshops im Bereich Führung völlig nutzlos sind. Und das liegt nicht daran, dass die Inhalte schlecht sind oder der Dozent oder die Dozentin da Mist erzählt, sondern dass man eben über einen Workshop Verhalten nicht verändert. Ich meine, das wäre so, als wenn ich Auto lerne, indem ich einmal am Wochenende höre, wie Autofahren funktioniert und dann darf ich ab nächste Woche fahren. Da gibt es zum Glück das begleitete Fahren, begleitetes Führen ist noch nicht so häufig, aber das würde manchmal helfen.
Nein, so, also, liebe Hörer, jetzt mal ein kleiner zwischendurch Einwurf von mir. Genau das, was ihr jetzt gerade gehört habt, das ist der Grund, warum ich damals zu Stefan gesagt habe, du, solche Sachen müssen wir ein bisschen mehr und ein bisschen öfter hören, wie wäre es mit einem eigenen Podcast. 80% aller Workshops sind überflüssig. Und wie viele werden noch gemacht? Ich meine, du weißt es alleine aus deinem Impulsenetzwerk, ne?
Ja, also man muss ja sagen, nutzlos immer im Sinne von einer langfristigen Wirkung. Manchmal setzt man ja vielleicht einen Impuls, manchmal müssen Dinge einfach mal gemeinsam festgelegt werden mit Menschen, die sich nur selten sehen und dann macht so ein gemeinsames Zusammenkommen natürlich Sinn. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Führungsworkshops mache, wo ich bestimmte Techniken vermittle, zum Beispiel in der Kommunikation, dann reden wir über tiefsitzende Gewohnheiten und es gibt kaum etwas bei uns Menschen, was so von Gewohnheiten geprägt ist, wie die Art und Weise, wie wir sprechen. Und das zu verändern, das erfordert Übung. Ja, und wenn dann die Leute aus dem Seminar wiederkommen und die Mitarbeiter sagen, ah, der Chef redet heute komisch, der war beim Seminar, kommen Sie mal in 3 Wochen wieder und dann hat sich das beruhigt. Ja. Das passiert ja auch meistens. Also nach 3-4 Wochen ist die Euphorie total verflogen und auch die Instrumente nur schwer nutzbar. Das passiert ja, wenn du das erste Mal auf Widerstand stößt, ja. Da wird ja eine Gesprächstechnik vermittelt, 6 Fragen und jeder Mitarbeiter verändert sich. Ich habe das mal mit einer Führungskraft gemacht, der hat das 2-mal ausprobiert, einmal ist gut funktioniert und einmal war es ein totaler Flop. Ja, da muss man natürlich hinterher drüber reden. Weil wenn du das jetzt nicht nachhakst oder nachhältst, dann wird er das sofort sein lassen. Mhm. Also, und das passiert ja nach solchen Dingen, die ja fundamentale Veränderungen sein können, regelmäßig, dass man damit natürlich nicht sofort von Anfang an Erfolg hat.
Ich glaube, vor allem, was du gerade gesagt hast, Kommunikation ist das, was am schwersten zu ändern ist, weil das kommt ja rausgeschossen aus uns. Das ist ja noch was anderes, als wenn du jetzt sagst, ich möchte meinen Laufstil verbessern, um vielleicht im Herbst dann soweit zu sein, einen Marathon laufen zu können. Sprache ist ja wirklich etwas sehr Unmittelbares, etwas sehr Intuitives. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es dort eine große Herausforderung ist, einen sogenannten Change-Prozess einzuleiten.
Ja, und zum anderen, und das ist noch das Zweite, du hast ja vorhin gesprochen, worum geht es eigentlich? Was sind so die großen Themen?
Ja.
Und gerade im Führungsbereich ist es ja so, dass dieses ganze Thema Coaching ja ein völlig ungeschütztes Feld ist. Das kann sich ja im Prinzip jeder Coach nennen. Und es ist so ein bisschen wie in anderen Bereichen, so Selbsthilfebücher, ich habe den Eindruck, die schreiben ganz viel voneinander ab. Das hat man auch in der Diätindustrie.
Ja.
Da halten sich ja auch bestimmte Mythen ziemlich hartnäckig. Das heißt, es kursiert auch einfach viel, viel Quatsch, der von irgendjemand in die Welt gesetzt worden ist, vielleicht auch in einem ganz anderen Kontext, wo er vielleicht noch richtig war. Und dann hat sich das verselbstständigt. Und da mal was dagegen zu setzen und sagen, ja, was hilft denn wirklich? Das wollen wir mit diesem Podcast machen. Also so Instrumente liefern, Dinge, die ich sofort anwenden kann.
Ja, das finde ich gut. Freue ich mich drauf. Ich persönlich freue mich drauf. Ich hoffe, unsere Hörer freuen sich auch drauf. Und wo du gerade gesagt hast, das ist so vergleichbar auch mit der Diätindustrie oder auch mit den Themen, die so aufpoppen. Ich habe eine Zeit lang Buchrezensionen geschrieben und habe zweimal im Jahr die Verlagsprogramme geschickt bekommen. Und wenn du das war damals noch Papier, heute geht das ja alles digital, aber wenn du zweimal im Jahr Verlagsprogramme von allen großen deutschen Verlagen durchblätterst, dann siehst du diese Trends und dann siehst du, aha, jetzt ist also der Apfelessig dran. Oder jetzt ist es der, weiß ich nicht,
die
der Acerola-Tal oder die Ananas. Aber es geht dann durch alle durch. Und jetzt auf einmal ist Atmen das neue Yoga. Und. Du hast Trends und die gehen durch. Auf einmal ist das ein Jahr und dann wird das bespielt. Und dann machen das alle parallel. Und das erleben wir ja auch auf Social Media. Also wenn wir das jetzt nochmal von dem Apfelessig auf die Aufführung kommen, dann ist das ja auch etwas, was wir auf LinkedIn beispielsweise beobachten. Ja, sei es jetzt der Equal Pay Day, sei es Diversity, egal welche Themen aufploppen, es geht dann auf einmal wieder so eine Welle durch und das wird darüber kommuniziert und dann ebbt die Welle ab. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Führungskräfte auch enorm verunsichernd ist.
Ja, also es ist ja herausfordernd, wenn du siehst, dass es ja auch Neuerungen gibt, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, bestimmte Krisen, die in immer kürzeren Zeitabständen auf uns zukommen. Es ist sehr schwer geworden, damit fertig zu werden.
Mhm.
Und man sagt, dass ein Drittel bis zur Hälfte aller Führungskräfte psychisch sozial belastet sind, also Schwierigkeiten haben, mit diesen Dingen fertig zu werden. Und zu wem sollen die eigentlich gehen?
Ja.
Ihre Mitarbeiter können sie nicht fragen, zu ihrer Führungskraft zu gehen. Naja, schwierig. Also Führungskräfte sind damit oft auch alleine gelassen. Das ist das eine. Also sie haben kaum jemanden, mit dem sie drüber sprechen können. Und das andere ist, dass in dem Moment, wo schwierig wird, du auf ein intuitives Verhalten zurückgreifst und das ist nicht immer glücklich. Sag mal ein Beispiel, Mitarbeiter begegnet mir mit Widerstand, also es entsteht Druck. Und dann reagiere ich intuitiv mit Gegendruck. Ja, das ist so wie, wenn im Autoverkehr mir jemand die Vorfahrt nimmt, ich ärgere mich einen kurzen Moment, denke, was für ein Idiot und hupe. Dann ist das unmittelbar. Und dazwischen zu kommen, also zwischen diesen ersten Impuls, diesen Trigger und meiner Reaktion auf den Trigger, das erfordert eine gewisse Übung. Wenn ich die nicht habe, dann reagiere ich halt mit Gegendruck, ja, oder fange an, mich zu rechtfertigen oder Vorwürfe zu machen, was auch immer. Ja, und dann eskaliert die Situation vielleicht und das Kind ist im Brunnen gefallen.
Ja, wo soll man es auch herhaben? Also ich bin nach wie vor noch davon überrascht, wie wenig Führung auch gelehrt wird. Also egal, wo ich hinschaue, ob du dir den Bundestag anguckst, wir haben den jüngsten Bundestag ever und jeder Bundestagsmitarbeiter ist von heute auf morgen auch Führungskraft, weil er im Wahlkreisbüro und auch im Bundestagsbüro Mitarbeiter hat. Oder ob es in den Unternehmen ist, die du ja nun auch betreust. Du wirst auf einmal Führungskraft, ja, in der Regel qua deiner fachlichen Qualifikation, weil du was besonders gut kommen kannst. Da heißt es, okay, das ist jetzt der Projektlead und dann geht's so weiter und so weiter. Und ja, was macht man mit den Menschen? Man schickt sie dann eben ab und zu mal auf ein Seminar, damit sie da ein bisschen was über Führung lernen. Warum ist das nicht längst in den Lehrplänen drin?
Also es ist ein sehr, sehr gutes Thema, ist schwer zu greifen. Und einer der großen Führungstrainer, Fredmund Malek, hat in seinem Buch Führen, Leisten, Leben ja geschrieben, dass Führung Handwerkszeug ist, was häufig nur zufällig vermittelt wird. Wenn ich zum Beispiel schon als Jugendliche Leitungsfunktionen übernommen habe in irgendwelchen ehrenamtlichen Tätigkeiten, wenn ich bei der Jugendfeuerwehr war und so weiter. Also da trainiert man sowas. Oder ich habe vielleicht glücklicherweise eine gute Führungskraft gehabt. der, sag mal, Forschungsstand zur Führung, der ist ja relativ dünn, was jetzt zum Beispiel solche Dinge wie Coaching angeht, auch Trainings. Es gibt relativ wenige Studien zu der Wirksamkeit von Coaching in Deutschland.
Ja.
Es ist ein relativ unerforschtes Feld. Und es ist so etwas, wo man immer davon angenommen hat, das können die Leute einfach in dem Moment, wo sie Führungskraft sind.
Mhm.
Und das ist einfach Unsinn. Also ich würde sagen, das sind natürlich auch noch neuere Themen. Und auch in der zum Beispiel therapeutischen Forschung, aus der ich sehr viel gelernt habe, ist man ja noch längst nicht angekommen. Man ist auch dort mit der Wirkung, die man bei den Patienten erzielt, noch lange nicht zufrieden. Also da findet ein ständiger Erneuerungsprozess statt.
Und wenn du mal schaust, wenn du dir bei Amazon die Buchneuerscheinungen zum Thema Führung anschaust, dann sind das in den seltensten Fällen Top-Führungskräfte, die diese Bücher schreiben, sondern es sind wieder die externen Berater, die selber nicht unbedingt Führungskraft sind, ne?
Ja, genau. Das kommt auch noch hinzu. Wer soll einem eigentlich Tipps geben?
Ja.
Ja.
So, das heißt, das machst du jetzt. Du gibst uns jetzt demnächst die Tipps. Dafür ist dieser Podcast da.
Ja.
Und ja, du gibst uns, glaube ich, auch ein paar Literaturtipps mit, ne? Du liest sehr gerne und gehst tief in die Themen rein. Auch international können wir da auch ein bisschen was von dir erwarten.
Auf jeden Fall. Also ich habe bei meinen Recherchen durch Zufall manchmal oder gezielte Recherchen immer wieder wirklich interessante Dinge entdeckt. Mhm. Und wenn ich heute mal ein Buch lese, es sind ja vorwiegend Fachbücher. Ich habe auf meinem Kindle, glaube ich, 800 Fachbücher mittlerweile oder auf dem anderen E-Reader zusammen. Dann gucke ich immer erst ins Quellenverzeichnis. Also auf was bezieht sich hier der Autor? Was sind so die Querverweise? Was ist der Hintergrund und so weiter? Und dabei entdecke ich dann immer wieder total interessante Sachen. Ich bin zum Beispiel so mal auf die Arbeiten von Elinor Ostrom gestoßen in einem wissenschaftlichen Sammelband. Ja, und das ist eine Wirtschaftsnobelpreisträgerin von 2009, die bahnbrechende Arbeiten zum Thema Kooperation in ihrem Forscherleben geleistet hat und Dinge entdeckt hat. Das ist weitgehend unbekannt. Und die hat beschrieben, was braucht es für Rahmenbedingungen, damit Menschen kooperativ sind. Das sollte jede Führungskraft eigentlich wissen.
Ja.
Aber die hat nur ein Buch geschrieben und das ist schwer zu lesen. Also ich würde sagen, also solche Dinge versuche ich dann oder habe ich zum Teil entdeckt. Und manchmal sind auch Bücher dabei, wo ich sage, die müsste jede Führungskraft eigentlich gelesen haben, sind aber leider völlig unbekannt. So auf Verkaufsrang 1.500.000 bei Amazon oder so. Wo du weißt, da werden 5 Exemplare gekauft, 2 davon nicht oder so.
Aber wäre das nicht toll, wenn wir also nicht nur jetzt Werbung für diese Bücher machen, sondern wenn wir vielleicht in deinen zukünftigen Podcast-Folgen eines dieser Bücher vorstellen, du eine Zusammenfassung dessen gibst, was uns da inhaltlich erwartet. Und das ist ja dann vielleicht auch schon mal eine weitere Hilfe, oder?
Sehr, sehr gerne. Und wir sind ja bei meinem Lieblingsbild, dem Fliegen. Ich bin gelernter Luftverkehrskaufmann. Und das ist quasi die Bordlektüre. Also es gibt
sehr
hier
schön.
Beim Podcast was auf die Ohren, sehr aber schön. Wer auch gerne was lesen möchte, herzlich gerne. Und
ja, Stefan, komm, dann machen wir das jetzt mal direkt. Warum Pinguine im Cockpit?
Es ist tatsächlich ganz einfach. Eine der Pinguine im Film Madagaskar ist ja ein lustiger Zeichentrickfilm, heißt Kowalski.
Ja.
Und meine Kollegin heißt Vogel mit Nachnamen und Pinguine, obwohl sie nicht fliegen können und viel besser schwimmen können, sind ja Vögel. Also ich muss erst nachgucken. Sind das jetzt eigentlich Fische? Sind das Säugetiere? Sind das Vögel? Also sind Vögel.
Ja.
Und Cockpit, muss man sagen, ist eine der herausforderndsten Führungssituationen. Da geht es ja um was. Und man hat festgestellt in der Vergangenheit, dass es Unfälle gab, also die mit dem Absturz und tödlich endeten, weil zum Beispiel der Co-Pilot sich nicht getraut hat, dem in der Regel älteren und ranghöheren Kapitän zu kritisieren oder eine falsche Entscheidung zu korrigieren. Und das ist natürlich ungünstig.
Nochmal, das möchte ich bitte nochmal erläutert haben. Was hat man herausgefunden?
Dass der Unterschied in dem Rang, also der Kapitän ist ja der mit der höheren Seniorität,
ja,
dazu geführt hat, dass sich ein Co-Pilot, der also deutlich jünger ist und etwas bemerkt hat, was jetzt vielleicht zum Absturz führen kann, sich nicht traut, dem Kapitän zu sagen oder ihn zu korrigieren, weil man sich nicht traut, der höheren Führungskraft eben zum Beispiel einen Fehler vorzuhalten.
Wow, das ist krass. Das ist also nachgewiesen aus der Luftfahrt.
Ja.
Und das ist ja übertragbar dann, also wenn das dort ist, also wenn das im Cockpit ist, dann wird das auch in der Unternehmenszentrale der Fall sein. Also
genau.
Das kann man ja mal annehmen.
Ja, ich hatte jetzt mal eine Trainerin kennengelernt, die hat diese Mechanismen, die man dann in der Luftfahrt entwickelt hat, wie man diese zum Beispiel diese Unterschiede in der Seniorität überwinden kann und so, hat sie übertragen auf Ärzte im OP. Also
ja.
Auch dort ist die Kommunikation
ja.
zum Teil sehr hierarchiegetrieben. Und das kann ja im schlimmsten Fall tödlich enden für den Patienten.
Ja, also ich wollte gerade sagen, also nicht, dass es bei VW auch nicht um irgendwas geht, wo wir gerade die Folge aufnehmen, ist ja jetzt gerade aktuell das Thema der Schließung der Werke dran. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn ich, wie gesagt, die Verantwortung für Menschen habe, sei es eben als Führer, Pilot einer Maschine oder sei es eben im Operationssaal. Ne?
Genau.
Ja klar, Wahnsinn, Wahnsinn. Spannend, da müssen wir bitte aber auch mal drüber sprechen, über das Thema Hierarchien und was das für Blockaden sein können. Weil gefühlt habe ich doch so, denken wir doch, wir sind doch alle aus dem Preußischen raus, ja, und auch das, dass ich jetzt nicht mehr, sind wir nicht.
Nein, okay. Überhaupt nicht.
Aber ich sehe, also, wir haben so viel zu besprechen, Stefan, ja. Ich freue mich richtig.
Ja, sehr gut. Und genau, also jedenfalls, die Luftfahrt hat gute Lösungen gefunden.
Ja.
Und Prozeduren, wie man das eben verbessern kann.
Okay.
Und das finde ich ein tolles Bild. Und Lizenz zum Führen bezieht sich eben drauf, Führung ist Handwerk, das kann ich lernen. Das ist nicht eine Eigenschaft, die ich habe als Mensch, sondern das kann ich trainieren. Und da sind bestimmte Fähigkeiten einfach hilfreich. Und von denen wollen wir über diesen Podcast einige einfach vermitteln.
Bist du denn auch so ein kleiner Bond-Fan, dass dich die Lizenz zum Führen da angesprochen hat?
Natürlich.
Okay.
License to Kill ist ja...
Ist es einer deiner Lieblingsfilme?
Nein, ich gucke die. Also ich gucke mir die natürlich sehr, sehr gerne an.
Ja. Wer ist dein Lieblingsbond?
Also ich bin jetzt wirklich, wirklich altmodisch, aber ich mag Sean Connery einfach am liebsten.
Ich schließe mich an, das ist genau meine Meinung. Ja, liebe Hörer, und ihr könnt unseren Podcast nicht nur liken und teilen, ihr könnt ihn auch kommentieren und lasst uns doch mal wissen, was euer Lieblingsbond ist. Also das ist doch auch schon mal eine schöne, spannende Frage zum Einstieg. Stefan, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie der Titel entstanden ist, was du im Unternehmen machst. Wir haben uns kennengelernt, ich habe das eingangs gesagt, über den Podcast von Consider Funding, Innovation Booster. Da ging es um Forschungszulagen, um Förderprogramme für Forschungsmittel. Und ich war ganz überrascht, dass das ein Thema ist, was bei einem Unternehmen wie dir eine Rolle spielt. Und es hat mich natürlich auch gewundert, dass du als Unternehmensberater sagst, ich habe hier Forschungsthemen und bitteschön, unterstützt das. Es hat ja dann auch geklappt, großartige Sache. Aber das ist wahrscheinlich genau das, was wir eingangs hatten. Du willst der Sache auf den Grund gehen. Erzähl uns doch mal, an was du geforscht hast und was das für ein Projekt war.
Also mich hat die Frage umgetrieben, wie messe ich eigentlich die Wirkung von Trainings? Also das heißt jetzt zum Beispiel bei einem Führungstraining, wie messe ich eigentlich, ob das ein Erfolg war oder nicht? Und bin dabei auf ein Thema gestoßen, das nennt sich emotionale Bindung oder einfach Engagement von Mitarbeitern. Und das lässt sich relativ gut messen. Und wir haben dann es bei unseren Führungstrainings jetzt so eingeführt, dass wir vor dem Training und dann ab dann immer jährlich diese sogenannten 12 Gallup-Aussagen, das ist eine Marktforschungsfirma, die sich viel mit so einem Führungsthema beschäftigt hat, diese Aussagen von den Mitarbeitern bewerten lassen. Und das ist ein gutes Maß für die emotionale Bindung. Und wir haben darüber relativ viele Daten gesammelt, um festzustellen, was kann eine Führungskraft eigentlich verändern? Wo kann sie eine Wirkung erzielen? Wie groß könnte die sein? Und haben das dann versucht auszuwerten, um eben zu sehen, welche unserer Instrumente wirken, wie gut. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist erstmal ziemlich ungewöhnlich. Führungstrainer messen nicht unbedingt die Wirkung ihrer Trainings.
Nee, im Gegenteil, die gehen doch immer hin. Hinterher muss so ein Fragebogen ausgefüllt werden. Wie zufrieden waren sie? Wie hat ihnen der Trainer gefallen? Wie kurzweilig war es? Und dann kann man das so hochhalten und dann hat der Trainer, kann der sagen.
Ja, genau. Super Bewertung bekommen und.
Und nichts verändert.
Naja, vielleicht schon, aber ja. Wie misst man denn das eigentlich?
Ja,
und
ja.
Da haben wir uns mit solchen Fragen beschäftigt, auch mit anderen Instrumenten. Wir haben uns beschäftigt mit der Frage, wie können Menschen konstruktiv mit Gefühlen umgehen? Wie lassen sich Ansätze aus der psychotherapeutischen Forschung auf die Arbeit mit Führungskräften übertragen, ohne dass sie den Eindruck haben, sie sind jetzt in Therapie? Ist ja ein Training, ein Sparring und eine Begleitung, wo es darum geht, sich weiterzuentwickeln.
Ja.
Wie kann man sowas machen? Und da war ich auch ein bisschen überrascht, aber ich bin ja auf diese Firma Consider IT gestoßen, dass es dafür tatsächlich eine Forschungszulage gibt.
Mhm.
Und das war nochmal ein großartiger Beweis für uns, dass das tatsächlich was Innovatives ist, weil es da Kriterien gibt und die zu der Erteilung der Forschungszulage führen. Zum Beispiel, dass das, was du machst, innovativ ist. Und das Innovative bei uns war tatsächlich, dass wir Instrumente aus sehr unterschiedlichen Disziplinen zusammengeführt haben zu so einem gesamten System, ich könnte auch sagen, einem Werkzeugkoffer, das hilft, bei sich und bei anderen eben Veränderungen zu erzeugen. Also das heißt, Werkzeugkoffer heißt auch nicht, alles wirkt für jeden, ne? Aber daran haben wir viel geforscht und ja.
Was heißt das? Wir haben daran viel geforscht. Wie muss ich mir sowas vorstellen? Wie lange dauert das? Was ist das für ein Aufwand?
Naja, Forschung heißt ja, du stellst bestimmte Hypothesen auf, die du dann versuchst, mit den Daten, die du erhebst, zu beweisen oder dann Effekt zu finden. Wir sind natürlich keine Uni, also wir haben das jetzt bestimmt nicht nach den Forschungsstandards gemacht. Aber wir haben eben, und das wird da gefordert, auch bei dieser Zulage, ein sehr strukturiertes Vorgehen gehabt.
Ich wollte gerade sagen, das muss schon was Tolles gewesen sein, denn sonst kriegst du die Forschungszulage nicht.
Ja, es hat auch ein paar Jahre natürlich in Anspruch genommen. Das ging 2020 los und bis jetzt letztes Jahr.
Wow.
Also, wo wir eben bestimmte Hypothesen über die Wirkung dieser Instrumente aufgestellt haben und versucht haben, die zu überprüfen. Mhm. Und zum Glück festgestellt haben, dass wir tatsächlich eine sehr positive Wirkung erzielen. Zum Beispiel mit der Art und Weise, wie wir es schaffen, bei Führungskräften Kommunikation zu verändern. Also, dass ich eben wegkomme von dem Appell und Engagement bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstärke. Und das ist, wie gesagt, etwas, was nicht sofort funktioniert, eben auch nicht nach einem Workshop, aber wo wir eine Wirkung nachweisen konnten.
Ja. Und da gibt's wahrscheinlich jetzt noch kein Buch zu, was du geschrieben hast, um diese Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, sondern das erfahrt ihr exklusiv hier im Podcast, wenn ihr den nächsten Folgen dabei bleibt und zuhört. Stefan, was hast du vor? Was ist deine Intention für den Podcast und was können die Hörer erwarten in den nächsten Folgen?
Also mein großes Ziel ist eigentlich das, was ich da so glaube, entdeckt zu haben, möglichst bekannt zu machen. Also ich glaube, dass das Wissen ist, über dass jede Führungskraft, eigentlich ja auch Menschen im Allgemeinen, einfach verfügen sollten, das kennenzulernen. Das ist so ein Teil meiner Botschaft. Und ich versuche das in den nächsten Folgen immer runterzubrechen auf, wie soll man sagen, kleine Hinweise, kleine Häppchen, die schon für sich funktionieren, also die schon zu einer Veränderung funktionieren. Also zum Beispiel, wie kann ich eigentlich meine Haltung verändern? Großes Thema. Wie schaffe ich das, mich selber zu motivieren, mehr Energie zu gewinnen? Wie kann ich anhand meiner Werte mein Verhalten verändern und so weiter? Das sind also, es dreht sich immer wieder um dasselbe Thema. Mhm. Wie gelingt mir eine nachhaltige Veränderung in eine gewünschte Richtung, ohne dass das über Selbstdisziplin läuft? Weil Selbstdisziplin heißt, ich unterdrücke meine manchmal nicht ganz bewussten Gedanken, Gefühle, Impulse und arbeite dagegen an. Und
Stefan, Moment, jetzt reiße ich gerade die Augen auf. Das heißt, das Thema Selbstdisziplin ist gar nicht so ein Gamechanger, weil ich denke immer so, wenn ich laufen möchte, wenn ich den Marathon schaffen möchte, wenn ich abnehmen möchte, wenn ich reich, sexy, begehrenswert werden möchte, es ist eine Frage der Selbstdisziplin.
Ja, das ist tatsächlich einer der ganz großen Irrtümer und wenn wir da schon heute die erste kleine Hilfe leisten können. Ja. Man hat mal tatsächlich in diesem Zusammenhang, da gibt es eine große Studie zu übergewichtigen Menschen gefragt, woran es eigentlich liegt, dass sie nicht abnehmen, und die haben von sich aus gesagt, sie haben zu wenig Disziplin.
Ja.
Also der Irrtum Selbstdisziplin ist extrem weit verbreitet. Man hat aber herausgefunden, das beschreibt die Forscherin Maya Storch in ihrem Zürcher Ressource-Modell sehr schön, dass Selbstdisziplin extrem störanfällig ist. Wenn ich eine Reizüberflutung habe, eine Unterversorgung, wenn ich hungrig bin, wenn ich erschöpft bin und so weiter, dann stößt die Selbstdisziplin sehr schnell an ihre Grenzen. Das heißt, ab und zu ist die mal hilfreich, wenn ich zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen soll, wenn ich endlich mal die Steuererklärung fertig machen sollte und so weiter. Es gibt ja Dinge in unserem Leben, die machen keinen Spaß. Aber wenn ich einen zu großen Teil meines Lebens in einem Zustand verbringe, wo ich gegen meine inneren Trigger anarbeite, dann wird es anstrengend, das kann bis zum Burnout führen. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht anstrengen sollte, aber die Anstrengung sollte idealerweise in einer Übereinstimmung sein zwischen seinem System 1 und 2, hat das Daniel Kahneman genannt, dafür Nobelpreis ja immerhin bekommen, also zwischen seinem Gefühl, seinen Emotionen, diesem großen, ich nenne das ja auch Autopilot, also diesem großen Bereich in uns, der eine wahnsinnige Kraft hat, und unserem Verstand. Wenn es mir gelingt, diese beiden Bereiche in uns zu synchronisieren, dann entwickeln wir wahnsinnige Energie, auch Dinge mal durchzuhalten, auch mal Dürrephasen zu überwinden und uns auch vielleicht mal anzustrengen. Aber das ist, also vom Effekt, von der Beobachtung sieht das ganz genauso aus, wie jemand von ihm sagt, boah, der hat aber viel Disziplin. In Wirklichkeit ist es diesen Menschen häufig nur gelungen, seine Selbstregulation gut hinzubekommen. Und wie das funktioniert, da wollen wir im Podcast ein paar Hinweise liefern. Eine der wichtigsten Funktionen hier oder Instrumente sind die Werte. Also wenn es mir gelingt, mein Handeln in Übereinstimmung mit meinen Werten zu bringen, dann gewinne ich Energie.
Aber ich bin sehr gespannt. Okay, ich bin echt gespannt. Ja, und wir hatten es eingangs gesagt, schade, dass das nicht gelehrt wird. Und wenn wir über dieses Thema Selbststeuerung kommen, was ja eine der zentralen Hilfsmittel ist, auch für Führungskräfte, warum wird das nicht bereits in den Schulen gemacht? Das ist doch so wichtig für die Basisausbildung eines jeden Menschen, ne?
Ja, also ich habe mich auch viel mit dem Thema Bildung und Schule beschäftigt. Ich bin Franchise-Nehmer bei den Duden-Instituten für Lerntherapie geworden. Ja. Also mit der Frage, wie man Kindern helfen kann, entweder eine Lese-Rechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche zu überwinden. Und das, von dem man weiß, dass es sinnvoll ist und funktioniert, und dem, was in der Schule unterrichtet wird, da gibt es halt Diskrepanzen. Dinge, die aus Sicht der Forschung funktionieren, in die Lehrpläne integriert sind, das kann halt zum Teil sehr, sehr lange dauern.
Nicht, ne?
Und außerdem ist es wahnsinnig schwierig, eine Gruppe von meinetwegen 25 Kindern, die 5 verschiedene Levels haben können in ihrem Anforderungsniveau, die unter einen Hut zu bringen, plus die psychosoziale Belastung, unter der viele Kinder heute leiden, plus die große Störanfälligkeit. Also das mit Lehrer möchte ich wirklich nicht tauschen.
Ja, das ist, man muss mit Theodor Fontane zu sagen, ein weites Feld. Das wäre eine separate Podcast-Staffel, die wir damit aufmachen können. Vielleicht noch ganz zum Abschluss. Du hast eingangs erwähnt, aus deinem Impulse-Netzwerk. Gib uns da doch nochmal einen kleinen Einblick rein. Stefan Kowalski und Impulse.
Impulse ist eine Unternehmer-Community, die von Nikolaus Förster geführt wird. Er hat 2012, 2013 in einem großen Management-Buyout die damalige Zeitschrift Impulse aus dem Grunand Jahr Verlag herausgekauft und daraus ein Unternehmerinnen-Netzwerk aufgebaut, wo es viel um Austausch geht, Weiterentwicklung, gegenseitige Bestärkung, könnte man sagen. Und da gibt es zum Beispiel eine Akademie und ich durfte Teile dieses Entwicklungsprozesses begleiten und habe dann die Impulse-Akademie mitbegründet. Und dort gibt es von mir auch einen Führungskurs, wo wir zum Beispiel diese psychotherapeutischen Konzepte und psychologischen Inhalte eben in so ein Führungstraining gegossen haben. Ja, ich arbeite mit denen, muss man sagen, freundschaftlich und sehr eng zusammen.
Also, ihr seht schon, es gibt einiges, was in die Shownotes reinkommt. Das lohnt sich, da immer wieder mal reinzublicken. Also nicht nur jetzt in der ersten Folge, sondern kontinuierlich zu jedem Tipp, den Stefan gibt und zu jedem Hinweis, zu jedem Buch, wird es einen Link geben, den wir mit einführen. Und wir freuen uns wirklich ganz besonders darauf, wenn das nicht nur ein Podcast ist, den ihr hört, sondern wenn ihr auch sagt, was ihr hören möchtet, was euch jetzt aus diesem, ja, ich würde mal sagen, das war jetzt schon so ein kleines Feuerwerk an Themen, an Stichworten, die wir geliefert haben in der ersten Folge, in der es eigentlich nur darum gehen sollte, Stefan, so ein bisschen zu erklären, wer bist du, was machst du und warum. Ich würde jetzt schon 1000 Fragen an dich. Stellt uns die gerne, denn dieser Podcast soll euer Podcast sein. Es geht darum, dass wir euch helfen, euch das Leben leichter wirklich im wahrsten Sinne des Wortes machen und alles, was ihr wissen wollt, mal her damit. Also Stefan ist gewappnet und im Zweifelsfall wird bei Christopher nochmal eine neue Forschungszulage angefordert, oder?
Auf jeden Fall. Und
also nicht bei Christopher, sondern bei Robert.
Ja, oder im Bundesministerium für Forschung und Bildung, auf jeden Fall.
Oder da, ja.
Aber was auch natürlich sehr gewünscht ist, wenn ihr einfach Fälle aus eurer Führungspraxis habt, wo ihr sagt, oh, da stehe ich irgendwie auf dem Schlauch, da komme ich nicht weiter, da habe ich schon einiges probiert,
ja,
was weiß ich. Sei es, ich habe einen Mitarbeiter, der schon sehr lange dabei ist und irgendwie so frustriert ist, was mache ich denn mit dem? Oder ich bin als junge Führungskraft bei lauter älteren Kolleginnen und Kollegen jetzt auf einmal in einer völlig neuen Rolle, wie komme ich damit zurecht? Oder ich habe da eine Mitarbeiterin, die mit großem Widerstand reagiert oder die hintenrum immer so schlecht redet, das erfahre ich, aber mir gegenüber ist sie immer so freundlich, was mache ich denn? Und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele Fälle und da könnt ihr uns gerne mal einen von schreiben und wir nehmen die dann gerne auf und besprechen mal, wie diese Instrumente, die wir hier im Podcast versuchen zu vermitteln, da eine Hilfe sein können.
Stefan, ich mache jetzt mal den Anfang damit. Ich bin N=1, ich bin einer deiner Hörer und ich hätte da mal eine Frage, darf ich?
Bitte sehr, sehr also, gerne.
Und zwar ist es eine Situation aus meinem freundschaftlichen Umfeld. Es geht um eine Führungskraft in einer Pflegeeinrichtung. Wir kennen das alle, Arbeitsüberlastung, da ist viel zu tun, eine hohe Fluktuation und also hat es gibt's da viele Bemühungen, das Leben für die Mitarbeiter einfacher, schöner und besser zu machen. Und unter anderem hat es jetzt eine Mitarbeiterbefragung gegeben und lediglich 10% der Mitarbeiter haben an dieser Befragung teilgenommen.
Und worum ging's da?
Es ging um die Werte des Unternehmens, darum eine Corporate Identity aufzustellen, Bewusstsein darüber, was treibt uns an, warum arbeiten wir, wofür stehen wir, und das sollte eben nicht, das sollte eben aus den Mitarbeitern kommen, und aus dem Grund hat man dann gesagt, dann schicken wir mal einen Fragebogen an alle, sodass sich da jeder dran beteiligen darf an dem Prozess.
Ja. Also das hat ja schon mal die erste Schwierigkeit. Werte sind ja keine basisdemokratische Geschichte, also wo ich mal jeden fragen kann und dann bauen wir uns die Werte, sondern Werte sind ja etwas, die sind ja in einem Unternehmen vorhanden, die werden üblicherweise von oben vorgegeben und dann bespricht man eher gemeinsam, wie leben wir die Werte, was heißt das in unserem Umgang miteinander? Werte sind ja nicht etwas, was beliebig austauschbar ist oder was ich
eben... Moment, Stefan, wie Werte sind, werden von oben festgelegt. Wir hören doch allenthalben, du darfst das nicht von oben festlegen, du musst deine Mitarbeiter mitnehmen. Die müssen sich da einbringen, müssen sagen, das sind unsere Werte.
Ist totaler Quatsch. Also das funktioniert aus verschiedenen Gründen. Ich mache mal ein Beispiel klar. Also wir haben zum Beispiel eine Sparkasse, die sich Gedanken über ihre Werte macht. So, die ist 200 Jahre alt, es gibt ein Sparkassengesetz, es gibt einen öffentlichen Auftrag. Alleine daraus leiten sich schon einige ihrer Werte ab. Und Werte beschreiben ja eine Erwartungshaltung, die ich als Arbeitgeber, als Unternehmer ja an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben darf. Und das ist nicht etwas, was ich ja quasi durch Mehrheitsentscheid herausfinden kann, was die Werte sind, sondern die sind ja in einer Organisation sowieso schon vorhanden. Und die kann ich natürlich versuchen offenzulegen. Ich kann vielleicht auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihr Feedback bitten, aber nicht bei der eigentlichen Ermittlung der Werte. Das halte ich für äußerst schwierig.
Okay. Das heißt, es ist Aufgabe der Führungskraft zu sagen, unsere Werte sind, also das zu definieren und festzulegen und da eben auch diese, das sind ja grundlegende Sachen, die zu einmal festzulegen und auch zu kommunizieren.
Die sind ja sowieso vorhanden. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, ein Unternehmer hat für sich den Wert, Erfolg ist mir wichtig und Professionalität. Und die Mitarbeiter kommen durch Mehrheitsentscheid dazu, dass Work-Life-Balance eine der wichtigsten Unternehmenswerte ist. Habe ich als Unternehmer gar nicht mit einverstanden. Und es hat aber die Bank gesagt, sie müssen länger bleiben als ihre Mitarbeiter. Also ich kann mir das ja, es gibt ja unterschiedliche Verantwortungen. Es gibt ja auch, wie soll man sagen, unterschiedliche Rollen im Unternehmen. Und diese Werte sind ja sowieso da. Und es ist eigentlich erstmal nur fair, diese Werte zu beschreiben und zu sagen, das sind unsere Werte. Das sind ja die Erwartungen, die wir haben an jeden, der dazukommt. Mhm. Verbunden mit der Frage, was sind eure Werte, um zu einem Abgleich zu kommen? Natürlich sind meine persönlichen Werte ja nie die des Unternehmens, das wäre großer Zufall. Aber ich kann dann für mich gucken, zu welchen Kompromissen sollte ich bereit sein? Mit welchem Wert habe ich vielleicht Schwierigkeiten? Ja, welchem folge ich besonders gerne? Und wir haben das zum Beispiel bei uns im Unternehmen jetzt in Pronsdorf so gemacht, dass meine Frau ihre 7 Werte mal für sich ermittelt hat, für die Arbeit im Unternehmen. Dann hat sie die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgestellt und gesagt, warum diese Werte für sie wichtig sind. Und dann haben wir angefangen, in mehreren Workshops mal zu erarbeiten, was bedeuten diese Werte. Wir haben zum Beispiel dann mit dem Team zusammen schwierige Situationen gesammelt. Also wie gehen wir mit Beschwerden von Gästen um? Wie gehen wir mit Konflikten im Team um? Und so weiter. Und haben dann anhand der Werte versucht, dafür Lösungen zu ermitteln. Dann haben wir zu jedem Wert ein Motto entwickelt. Das ist nochmal ein sehr starkes Instrument, sogenannte Mottoziele. Und haben das dann auf Plakate gedruckt, arbeiten mit den Mitarbeitern dran. Das heißt, natürlich sind Werte etwas, wo ich versuche, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Aber was meine Frau als Unternehmerin für Anforderungen an das Team hat, das ist ja erstmal ihre Entscheidung. Und die Entscheidung der Mitarbeiter ist, bin ich dabei? Will ich da mitmachen? Aber nicht, also Frau Kowalski sollte eigentlich schon andere Werte haben. Und diese Erwartung, die finde ich ja völlig überzogen. Ja, also da soll sie mal zu Hause mitbleiben. Das funktioniert nicht.
Also das finde ich schon mal, wenn du das jetzt so sagst, sage ich sofort, klingt für mich einleuchtend. Genauso einleuchtend, wie es bis vor 5 Minuten für mich klang, dass jemand gesagt hat, ja, das dürfen wir nicht von oben vorgeben, das müssen die Mitarbeiter, das muss ein gemeinschaftlicher Prozess sein. Bin aber muss ich echt sagen, das ist das Schöne, darüber nachdenken, das Reflektieren. Mein spontaner Eindruck ist, du hast vollkommen recht, das ist etwas, was meine Aufgabe ist, die hat das Unternehmen und die definiert man. Und dann, hast du gesagt, geht es darum, wie geht man dann in schwierigen Situationen und bei großen Herausforderungen damit um? Das ist dann etwas, was man gemeinsam macht. Ist das auch der Grund, warum der Fragebogen nicht funktioniert hat? Hast du da noch mal einen Tipp zu?
Nein, das hat eigentlich mit was anderem zu tun. Ja. Wenn die Mitarbeiter in so einem Unternehmen mit einer so geringen Quote antworten, dann liegt ja was anderes im Argen. Und meine Vermutung ist, dass es um die emotionale Bindung, das ist so ein Fachbegriff für das Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht zum Besten bestellt ist. Das heißt, wenn ich feststelle, dass die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich zumindest an so einem Fragebogen, was ja in der Regel nicht lange dauert, zu beteiligen, wenn diese Bereitschaft so gering ist, dann hat sich ja so eine gewisse Frustration, vielleicht sogar schon Resignation breit gemacht. Und das bedeutet, dass die emotionale Bindung relativ niedrig ist. Und es hat sich um dieses Thema eine große Firma Gallup, ich habe die schon mal erwähnt, verdient gemacht, weil die eben weltweit in hunderttausenden Interviews mal versucht haben herauszubekommen, was sorgt denn für diese emotionale Bindung? Und das Interessante ist, die haben 12 Faktoren gefunden, die über Kulturkreise und verschiedenste Unternehmen und Länder hinweg eigentlich immer wieder die gleichen waren. Und das sind die sogenannten Gallup Q12 Items oder Aussagen. Ja. Und die bilden relativ gut ab als so ein, ja, ich sag mal, Hilfskonstrukt. Was ist emotionale Bindung? Wie funktioniert das? Und ich würde da mal hingucken, da sind solche Dinge drin, ich weiß, was an einem Arbeitsplatz von mir erwartet wird, ist einer der wichtigsten Aspekte dort. Oder meine Meinung scheint in meinem Unternehmen zu zählen. Oder ich habe in den letzten 7 Tagen für gute Arbeit Lob und Anerkennung erhalten. Also es geht um Fragen, wie werde ich als Mensch gesehen? Darf ich einen Beitrag leisten? Gehöre ich dazu? Was erwartet das Unternehmen von mir? Und solche Dinge. Wir werden in unserem Podcast noch drüber sprechen.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch jetzt der perfekte Cliffhanger. Stefan, wir haben über 45 Minuten gesprochen. Das ist Wahnsinn. Aber das ist ungefähr das, was uns jetzt auch erwarten wird, was die Zuhörer erwarten wird. Die nächsten Folgen werden auch immer so irgendwas zwischen 45 Minuten und einer Stunde sein. Wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen. Wir springen. Ihr müsst euch ein kleines bisschen anstrengen und trotzdem sollt ihr den Podcast nebenbei hören und viel Spaß dabei haben. Und Cliffhanger, die Gallup 12, wie heißen sie? 12?
Q12 Aussagen.
Q12 Aussagen. Die kommen in einer der nächsten Folgen, versprochen, oder?
Auf jeden Fall. Auch das Thema Werte vertiefen wir. Also wir haben heute ja ein, jetzt kann man mal sagen, im Vergleich zum Cockpit, wir sind auf einer sehr hohen Flughöhe unterwegs gewesen und wir werden im Landeanflug auf die Themen uns damit mal detaillierter beschäftigen.
Ah, das freut mich, das freut mich. Der Tomatensaft steht bereit für die nächste Folge.
Na dann Prost.
Prost.
Ja, das war jetzt ein wilder Flug durch verschiedene Themengebiete, die mich so beschäftigen. Und wir werden versuchen, das in dem Podcast ein bisschen aufzuteilen, die sehr praktische Umsetzung in den Vordergrund zu stellen. Aber um mal so vielleicht auch zu verstehen, wo komme ich eigentlich her, haben wir jetzt heute, Birgit, ja, und vielen Dank für deine tolle Unterstützung, mal so einen Überblick über verschiedene Themenfelder gegeben. Wir wollen auch mit verschiedenen Mythen und Missverständnissen, die es im Bereich Führung immer gibt, auch aufräumen. Wahrscheinlich ist es mir auch gelungen, die gesamte Trainerbranche heute gegen mich aufzubringen. Da entschuldige ich mich schon mal bei allen. Das sind natürlich tolle Kolleginnen und Kollegen. Aber ich habe da eben aus meiner Sicht so eine klare Meinung in Bezug auf Wirksamkeit von einigen von ihnen. Leider ist das die Mehrheit, aber ich kenne natürlich auch ganz tolle Trainer. Ja, vielen Dank für deine Unterstützung dabei, Birgit. Das bringt mir großen Spaß und hoffe, dass das auch bei unseren Hörerinnen und Hörern so rüberkommt.
Dann, Stefan, noch eine Frage zum Abschluss. Das letzte Wort ist dann dir. Wann kommt die nächste Folge raus?
Wir werden alle 2 Wochen eine neue Folge rausbringen und die nächste Folge ist zu dem Thema, wie komme ich raus aus der Opferhaltung und wie gelingt es mir eigentlich, eine Haltung einzunehmen? Was ist denn das und wie geht das? Da gehen wir ein bisschen drauf ein. Und du hast ja auch schon gesagt, die Gallup Q12-Items werden immer wieder mal vorkommen. Da liefern wir auch noch weitere Informationen. Aber das große Thema wird sein, wie komme ich eigentlich raus aus der Opferhaltung, in der sich manche Führungskräfte befinden?
Also, noch 14 Mal schlafen.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!